Ja, alles ist am Blühen und Wachsen. Und wir sind ja jetzt Ende März, Anfang April. Der Frühling steht vor der Tür, auch wenn es jetzt ein bisschen Rücksetzer gab von der Temperatur her. Aber bereits im Februar konnte man ja schon sehen, dass die Schneeglöckchen gewachsen sind, die Krokusse, Winterlinge und so weiter. Jetzt möchte ich euch nicht weismachen, dass ich ein Botaniker bin, dass ich mich jetzt so gut mit der Pflanzenwelt und so weiter auskenne. Aber ich denke, jeder, der ein bisschen in die Natur schaut, der wird es schon wahrnehmen, dass jetzt ist nicht mehr alles so grau ist und braun, sondern ein bisschen mehr Farbe ins Spiel kommt. Und vor allem, seitdem ich Bienen habe, also ich habe Bienen in meiner Freizeit als Hobby, da kriegt man eben nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für die Natur. Und sobald die Temperaturen steigen, ist man eben ganz entspannt im Frühjahr und aufgeregt und fährt dann raus zu seinen Bienen, schaut dann rein. Ja, fliegt da etwas? Ist da noch Leben in der Beute drin? Oder haben sie vielleicht doch nicht den Winter überstanden? Und dann kann es sein, dass es ein bisschen auf die Gemüter schlägt. Aber wenn man etwas eben sieht, dass da was fliegt und Frucht da ist und Leben da ist, dann macht es einen richtig glücklich nochmal so als Imker, dass man weiß, okay, es kann noch weitergehen. Genau. Und eben bei all dem Beobachten erkennt man eben, dass die ganze Welt, die Natur und auch wir Menschen eben darauf ausgelegt sind, Frucht zu bringen. Und Frucht entsteht eben nicht einfach so, sondern Frucht entsteht eben daraus, dass es gewisse Umstände gibt, die Sonne scheint, es ist genug Wasser da. Und es braucht eben Versorgung, damit eben dieses Leben entstehen kann. Und so brauchen beispielsweise auch die Bienen brauchen die Blüten, sie brauchen gutes Wetter, damit sie Nahrung sammeln können, den Nektar, um eben dadurch auch den Honig zu erzeugen. Und wenn eben alles perfekt ausgelegt ist, alles vorhanden ist, was gebraucht wird, dann kann die Natur Frucht erzeugen oder eben Frucht entstehen. Und dass eben bereits alles auch daraus ausgelegt ist, dass Frucht da ist und dass auch Frucht vorhanden sein soll, sehen wir auch bereits im ersten Schöpfungsbericht, im ersten Mose Kapitel 1, wo wir einfach sehen, wie Gott die Pflanzen erschaffen hat, wie er zuerst die Tiere im Wasser und dann die Tiere in der Luft geschaffen hatte und er segnete sie und sprach, seid fruchtbar. Danach schaffte er die lebenden Tiere auf dem Land und schließlich als die Krönung der Schöpfung den Menschen. Und auch zu ihm hat er gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Also die ganze Schöpfung, alles was wir sehen, ist dazu geschaffen, Frucht zu bringen. Und alles ist eben dazu da, sich fortzupflanzen und so, um diese Frucht zu erzeugen. Und genauso auch du. Und das Wichtigste eben für uns als Christen, eben als Erkennungsmerkmal für unser Glaubensleben, ist es eben, ob wir Früchte tragen oder eben nicht. Und genau darum soll es eben heute Morgen gehen. Das ist auch das Ziel der Predigt, dass du eben erkennst, dass es deine Aufgabe ist, Frucht zu bringen. Und die Bibel spricht sogar davon, dass wir viel Frucht bringen sollen. Und wenn wir uns in den Abschiedsreden von Jesus näher auseinandersetzen, von Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 17, da geht es genau in der Mitte, in Johannes Kapitel 15, um die Früchte. Und diese gesamten Abschiedsreden von Jesus mit seinen Jüngern sind quasi nochmal ein ganz besonderer Intensivkurs von Jesus mit seinen 11 Jüngern, wo er sich nochmal ganz besonders darauf vorbereitet, was auf sie zukommt. Wenn wir daran denken, wir feiern heute Palmsonntag, die Menschen haben gerufen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und da sehen wir dann, wie es dann auch hier rapide bergab ging mit dieser Zuspruch für Jesus Christus. Und er hier auch diese Ablehnung ganz besonders gespürt hat und auch die Jünger. Und so war es eben vielleicht nochmal Jesus ganz besonders wichtig, sie intensiv darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt, wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird. Und in Kapitel 13 bis 14, da befindet sich Jesus mit den Jüngern im Obersaal und dort hat er ihnen gezeigt, was es heißt zu dienen, indem er ihnen das Vorbild gegeben hat durch die Fußwaschung, hat dann ihnen aber auch offenbart, dass einer von ihnen ihn tatsächlich verraten wird und auch Petrus den Spiegel vors Gesicht gehalten und auch ihm gezeigt, auch du wirst mich verleugnen. Also es ist eben nochmal ein ganz besonderer, intensiver Kurs mit Jesus und seinen Jüngern. Und am Ende von Kapitel 14 lesen wir dann, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Und so befinden wir uns jetzt in Kapitel 15 mit Jesus auf dem Weg weg vom Obersaal in den Garten Gethsemane. Und hier sehen wir eben, wie Jesus weiter die Jünger belehrt. Und ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, die Bibelstelle von heute, Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, wie eben eingangs erwähnt, geht es hier in diesem Abschnitt und auch heute eben ganz besonders um Frucht. Und in unserem Text finden wir eben dieses Sinnbild, wo Jesus hier verwendet, dass es eben darum geht, wie wir Frucht geben können und durch wen und mit welchem Ziel. Und dabei verwendet er eben dieses Bild vom Weinstock. Und so ist auch der Titel der Predigt von heute: Sei des Weingärtners beste Rebe. Und das Ziel eben ist es, dass wir uns nochmal vor Augen führen, wer der wahre Weinstock ist, wie wir zu einer fruchtbaren Rebe werden und eben zu einer, die viel Frucht bringt, sodass wir eben von uns sagen können, des Weingärtners beste Rebe zu sein. Und dabei möchten wir jetzt eben nochmal vor Augen führen, wer der wahre Weinstock ist und dass wir in diesem Weinstock bleiben müssen, um eben Frucht zu bringen, gereinigt zu werden und schlussendlich Gott zu verherrlichen. Genau, und damit möchte ich hier mit dem ersten Punkt beginnen, der wahre Weinstock. Und Jesus beginnt diesen neuen Abschnitt aus Kapitel 15, indem er den Jüngern eben dieses bekannte Bild vor Augen führt. Der Weinstock, der Weinberg, wird im Alten Testament immer wieder von Gott gebraucht, um seine Beziehung von ihm und zu seinem Volk Israel darzustellen. Und es wird aber immer wieder vor Augen geführt, Israel ist der Weinberg, der Weinstock, und Gott ist derjenige, der sich um diesen Weinstock, Weinberg eben intensiv kümmert. Beispielsweise lesen wir im Psalm 80, wie Asaf schreibt in Vers 9, einen Weinstock hobst du aus Ägypten, du vertriebst Nationen und pflanztest ihn ein. Also hier sehen wir wieder ganz klar, Israel ist der Weinstock, von Gott befreit, eingepflanzt und versorgt. Oder wenn wir in Jesaja 5 sehen, Jesaja 5, Vers 1 bis 2, da steht, singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte meinen Freund auf einem fetten Hügel, und er grub ihn und säuberte ihn von Steinen und pflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Und wenn man sich mit dem Abschnitt nochmal intensiv beschäftigt, dann sieht man auch hier wieder, Israel ist dieser Weinberg und Gott ist derjenige, der sich liebevoll um diesen Weinberg kümmert. Alles ist perfekt vorbereitet, die besten Reben sind angepflanzt, ein Turm ist da, es herrschen die besten Bedingungen vor und die beste Pflege, die man nur haben kann. Aber wenn wir darin weiterlesen, dann heißt es hier: Dann hoffte er, dass er Trauben brachte, doch er brachte schlechte Beeren. Ja, Gott ist der Weingärtner, derjenige, der sich um diesen Weinberg oder die Weinrebe gekümmert hat. Und wir sehen eben, das Problem ist nicht der Weingärtner, weil er hat ja alles perfekt vorbereitet, sondern eben der Weinstock. Und dieser Weinstock Israel hat eben darin versagt, wenn wir die Geschichte von Israel lesen, eben für Gott Frucht zu bringen. Sie fielen in Götzendienst und Gott gab sie daraus als Folge ihren Feinden preis und überließ den Weinberg sich selbst und hat sich nicht mehr an ihn gekümmert, nicht mehr beschnitten und ließ ihn in Dornen und Disteln aufgeben. So steht auch weiter in Jesaja 5, Vers 7: Denn der Weinberg des Herrn der Herrscharen ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzungen seines Ergötzens. Und er wartete auf Recht und siehe da, Blutvergießen, auf Gerechtigkeit und siehe da, Wehgeschrei. Ja, Israel hat eben darin versagt, Frucht zu bringen, Gott zu verherrlichen und ihm eben Freude zu bereiten. Und Jesus ergreift genau dieses Bild wieder auf, vielleicht auch, weil die Jünger eben auch in dieser extremen Situation sich befanden. Judas ist weg, der Verrat ist angekündigt worden. Und Jesus selbst spricht davon immer wieder, dass er jetzt weggehen wird. Und so stehen vielleicht auch die Jünger in der Gefahr, in dieser Situation, dass sie Jesus verlassen und sich von ihm entfernen. Und er sagt zu ihnen nicht, passt auf, dass ihr nicht genauso versagt wie das Volk Israel, sondern er bestätigt eben ihnen, dass sie der richtigen Person nachgefolgt sind, nämlich dem wahren Weinstock. Eben nicht einem Weinstock, der versagt hat, der gegen die Feinde verliert, weil es ja das Bild so sein könnte, ja Jesus, wir sind dir nachgefolgt und jetzt sieht es so aus, dass jetzt die Pharisäer dich doch umbringen können und dass dein Plan nicht aufgeht. Und so könnten sie ja das Bild haben, ja wir sind einem Falschen nachgefolgt. Und er sagt zu ihnen, ich bin derjenige, der echte Frucht bringt. Frucht, die Gott gefällt, der den Willen Gottes eben vollkommen erfüllt, auch in dieser Situation, in der sie sich eben jetzt befinden. Und genau an ihm, an diesem wahren Weinstock, sollen sie festhalten und in diese Beziehung zu ihm leben. Und Jesus erführt weiter aus, dass Gott der Weingärtner ist. Das heißt, Gott ist derjenige, der den Weinstock gepflanzt hat, der ihn dazu auserwählt hat, dazu bestimmt hat, eben Frucht zu bringen. Und wenn Gott eben der Weingärtner ist, dann bedeutet es für uns, dass er eben keine Fehler macht. Und Jesu Weg, der vor ihm steht, Gott auch nicht entgleitet, sondern dass er auch in dieser Situation immer noch derjenige ist, der alles führt und lenkt. Und Gott weiß ganz genau, was er tut. Ja, um uns dieses Sinnbild von diesem Fruchtbringen und diesem wahren Weinstock nochmal ein bisschen mehr vor Augen zu führen, habe ich eine Illustration mitgebracht. Und zwar bleiben wir mal bei den Bienen. Und dort ist es immer so, dass jedes Volk eine Königin hat. Und nur diese eine Königin in dem Volk ist dazu in der Lage, Eier zu legen, die dazu dienen, dass wirklich auch Arbeiterbienen wieder Arbeiterbienen wieder entstehen. Und also Bienen, die das Volk eben erhalten, die Nahrung suchen und sich für die junge, frische Brut eben kümmern. Und die sind eben ganz wichtig, die Arbeiterbienen. Und nur die Königin kann diese Eier legen, aus denen Arbeiterbrut entsteht. Und jetzt kann es passieren, dass beispielsweise, dass ein Volk eben ohne Königin plötzlich dasteht. Vielleicht durch das Eingreifen des Imkers, dass er nicht aufpasst, dass er außerdem die Königin umbringt. Oder vielleicht, weil das Volk eben ausschwärmt durch diesen Vermehrungstrieb, den sie haben. Dass unterwegs dann die Königin verloren geht. Und dann kann es eben vorkommen, dass ein Bienenstock eben ohne Königin da ist. Und wenn die Königin fehlt, dann ist in der Regel das Volk dem Untergang geweiht. Weil es eben dazu kommt, das Volk merkt, okay, es ist keine Königin mehr da. Und vielleicht eben gerade beim Schwärmen ist keine offene Brut da, wo sie in der Lage sind, sich selber eben nochmal eine Königin nachzuziehen. Und so kann es eben sein, dass eine Arbeiterbiene sich selber zur Königin kürt. Und das Volk akzeptiert sie dann und die Arbeiterbiene ist sogar in der Lage, Eier zu legen. Und dann kann man als Imker eben hingehen und dann sieht man, ah ja, da sind ja Stifte da, also Eier. Dann ist alles gut für mich und es ist Frucht da, das Volk ist noch am Leben. Weil eben Eier da sind, das Volk wirkt im ersten Augenblick für einen noch in Ordnung. Aber spätestens, wenn die Zellen verdeckelt werden, dann erkennt man eben den Unterschied. Dann sieht man, okay, es ist keine Arbeiterbrut, sondern eine Drohnenbrut. Und die Drohnen sind eben diese männliche Bienen, die im Volk eben zu nichts, also die sind nur für die Fortpflanzung erstmal da und danach sind sie eben für nichts, dem Volk eben kein Gewinn mehr. Und dann werden sie auch am Ende, also nach der Trachtszeit, werden sie dann eben auch aussortiert von dem Volk. Und das Volk ist wirklich dem Untergang geweiht, also man kann es dann also sich selbst überlassen oder eben ausleeren. Es bringt keine wirkliche Frucht mehr. Und so ist es eben, dass, wenn man vermeintlich sieht, dass da Frucht da ist, man eben doch genau hinschauen muss und das überprüfen muss, ist es tatsächlich wahre Frucht. Und so kann man es auch sehr gut übertragen auf dieses Bild von dem Weinstock, dass eben nur der wahre Weinstock die wirkliche Frucht bringen kann. Und so haben wir eben gesehen, dass nicht jeder Weinstock wahre Frucht bringt, nicht jede Quelle schenkt Leben und nicht jede Verbindung führt uns vielleicht zum Ziel. Eben nur der wahre Weinstock bringt eben diese wahre Frucht und nur Jesus ist derjenige, der das wahre Leben geben kann. Und alles andere mag vielleicht zunächst lebendig aussehen, aber es trägt nicht das, was wirklich Gott von uns sucht. Und damit wir Christen eben fähig sind, diese Frucht zu bringen, dann ist es für uns notwendig, eben, dass wir an diesem Weinstock dranbleiben. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, bleibe und bringe Frucht. Und diese Frucht ist eben das einzige Ziel von dem Weinstock. Weil man kann mit dem Holz vom Weinstock eben nichts anfangen, man kann daraus keinen Tisch bauen oder sonst irgendwas. Wenn keine Frucht da ist, dann bleibt nichts anderes übrig, als das zu verbrennen, dass wenigstens ein bisschen Wärme entsteht. Aber nochmal, das Ziel von dem Weinstock ist eben, Frucht zu bringen. Und Jesus erschreibt in unserem Text, beschreibt eben unsere Beziehung zu ihm. Er sagt im Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich sage es nochmal, es geht also um Früchte. Und die Früchte sind dein Erkennungsmerkmal für dich als einen wahren Nachfolger Christi. Und es geht hier also nicht nur um ein Bekenntnis oder eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, wie vielleicht hier in einer Gemeinde, dass du da sitzt und einen äußeren Schein hast. Darum geht es nicht, sondern es geht hier wirklich um ein ernstes Thema. Und Jesus, er nimmt ja auch in gewisser Weise kein Blatt vor den Mund. Und geht auch hier zur Sache. Und es darf eben auch nicht vernachlässigt werden. Weil wir lesen auch weiter in unserem Text, nämlich diese ernste Warnung, nämlich dass jede Rebe, die nicht Frucht bringt, er wegnimmt. Und die Warnung wird eben noch mehr erläutert im Vers 6, wo es heißt, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Er nimmt hier kein Blatt vor den Mund und versucht uns irgendwie da ja, zu tätscheln oder uns entgegenzukommen, unseren Gefühlen oder sowas, sondern er ist hier wirklich klar und spricht eine ernsthafte Warnung aus. Und wir müssen uns an dieser Stelle fragen, von wem spricht Jesus hier? Wenn er der Weinstock sind und wir oder die Jünger eben die Reben, wer ist es dann, den Gott als der Weingärtner eben abschneidet und rauswirft? Und der Text sagt es uns, derjenige eben, der keine Frucht bringt. Und wir müssen uns an dieser Stelle noch einmal vor Augen führen, zu wem spricht Jesus hier? Er spricht zu den Jüngern, und zwar noch zu den wahren Jüngern, also die 11, die noch übrig geblieben waren. Und er bestätigt ja ihnen ja auch, indem er zu ihnen spricht, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das heißt also, die 11 sind die Reben, die reinen Reben. Judas aber könnte man auch auf dieses Sinnbild übertragen, steht für diese fruchtlose Rebe, die vom Weinstock getrennt wurde, für einen Jünger, der eben niemals einer der echten Jünger war. Denken wir beispielsweise zurück in Johannes 6, wenn wir da nachschauen, wie sich einige von Jesu Jüngern darüber empört haben, über seine Lehre und seine Worte, die er gesprochen hat, in Kapitel 6, Vers 60, wo es heißt, viele von nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und Vers 66 sehen wir das Ergebnis. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und wir sehen, allein deine Früchte geben dich als einen wahren Jünger Gottes zu erkennen. Und wir sollen uns eben dessen bewusst sein, dass die Bibel immer wieder davon spricht. Und Jakobus warnt auch in Kapitel 2, Jakobus Kapitel 2 warnt er eindrücklich davor, ab Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Und weiter macht er in Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Und auch in Johannes Kapitel 14, also vor unserem Abschnitt, sehen wir auch, wie Jesus immer wieder davon spricht, was ist das Kennzeichen eines wahren Jüngers. Und er warnt hier immer wieder, wer ist es, der mich liebt, der meine Gebote hält? Johannes 14, Vers 15. Also auch hier sehen wir immer wieder dieses Zusammenspiel von Glaube und Frucht, was daraus kommt. Und für uns ist es jetzt klar, dass wir sagen, okay, das trifft auf diejenigen zu, die nie zu diesen wahren Jüngern gehört haben, die vielleicht einen äußeren Schein hatten, aber durch die nie dieser Lebenssaft von Jesus Christus geflossen ist. Und die sind es, die verbrannt werden und abgeschnitten werden. Aber nochmal die Frage, ich muss ein bisschen herausfordern, wie kriegen wir es dennoch in Einklang damit, wenn Jesus sagt, jede Rebe an mir? Und ich fand es schon auch sehr herausfordernd, als ich das bearbeitet habe, aber mir hat es nochmal geholfen, einfach an Judas nochmal daran zu denken und auch an die Jünger aus Johannes Kapitel 6. Waren sie nicht auch an Jesus da dran? Sie waren mit ihm unterwegs, haben ihn begleitet. Und wir müssen diese Frage ja mit Ja beantworten. Sie waren da, sie waren unterwegs und dennoch abgeschnitten. Zumindest können wir das sicher von Judas sagen, weil wir seinen Ausgang eben kennen. Von den anderen können wir es jetzt nicht sagen, aber wir sehen auch hier eben diesen Punkt, der es eben ganz deutlich macht, dass derjenige abgeschnitten ist, der nie in diesem Lebenssaft stand. Und wir als Menschen, wir können eben nur das sehen, was eben vor Augen ist. Unsere Menschen eben anhand von ihren Früchten einschätzen und beurteilen. Und so ist auch die Aufgabe von dem Ältesten, wenn es darum geht, Mitgliederaufnahme oder allgemein euer Verhalten in der Gemeinde, eben kann er nur daran beurteilen, wie ihr lebt, wie ihr euch verhaltet, was nach außen zum Vorschein kommt. Aber das schlussendliche Urteil obliegt immer Gott und er ist der Weingärtner. Und wir müssen uns eben an dieser Stelle auch mit anderen Worten von Jesus beschäftigen. Wenn wir uns zum Beispiel an das Gleichnis von Sämann beschäftigen und den vier Ackerböden aus Lukas Kapitel 8, das machen Sie mal das ganze Wort nochmal ganz deutlich. In diesem Gleichnis wird viermal gesät und das Wort fällt einmal auf den Weg. Das heißt, die Menschen, sie hören es, aber der Teufel nimmt das Wort aus ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben. Es wird das zweite Mal gesät, es fällt auf den Felsen, die Menschen hören es, sie nehmen es sogar mit Freuden auf, aber keine Wurzeln. Es fällt unter die Dornen, sie haben gehört, sie gehen hin, aber die Sorgen, das Reichtum, Vergnügen der Welt ersticken es wieder. Und nur einmal fällt es auf gute Erde, die Menschen hören es, sie bewahren es und bringen Frucht mit Ausharren. Also wir sehen hier dreimal scheint es, dass was wächst, aber dreimal geht es wieder ein und bringt keine Frucht. Nur beim vierten Mal wächst wirkliche Frucht hervor. Also auch hier nochmal dieser entscheidende Aspekt, die Frucht. Und es ist eben auch eine ernsthafte Warnung an uns. Aber eben auch nicht vor allem für die Ungläubigen. Und jeder kann sich hier selber prüfen, wie es bei ihm um sich steht. Bringe ich Frucht? Und ich möchte uns auch hier eine Hilfestellung geben, wie wir das machen können. Und du kannst dich ja zum einen fragen, ja, wie sehr hat sich mein Leben verändert seit meiner Bekehrung? Habe ich an Früchten zugenommen? Hat sich mein Charakter verändert, dass ich mich mehr nach Christus sehne? Sehen vielleicht die anderen Menschen in mir, dass sich etwas hier tut? Und wenn wir eben von den Früchten die ganze Zeit sprechen, dann hilft uns vor allem Galater 5, Vers 22, eben dieser bekannte Vers. Könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Galater 5, Vers 22, wo es eben ganz konkret um die Früchte geht. Ich möchte uns einmal vorlesen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir haben eben genau diese Früchte und wir können uns anhand dieser Früchte eben immer wieder uns selber prüfen und uns die Fragen stellen. Die erste Frucht, die Liebe. Hast du diese Liebe in dir, dass du sagen kannst, dass Christus dein Herr ist und du ihn von deinem ganzen Herzen liebst und deinem ganzen Sein? Dass du dein ganzes Leben nach ihm ausrichten willst? Und wenn du diese Liebe zu Christus hast, hast du auch diese Liebe zu deinem Nächsten und deinem Umfeld. Nicht nur für deinen Nächsten der Gemeinde, sondern auch für deinen Nächsten außerhalb der Gemeinde, für die Sünder. Dass du auch sie vor der Hölle retten möchtest, ihnen Christus groß machen möchtest. Die zweite Frucht, Freude. Hast du die Freude über deinen Herrn? Und zwar unabhängig von deinen Umständen. Friede. Hast du den göttlichen Frieden in dir, wie ihn auch Jesus in Johannes 14 beschreibt, wo er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den nicht die Welt geben kann. Einen Frieden mit Gott. Zum einen durch unsere Rechtfertigung, die wir haben, dass wir eins gemacht sind mit ihm, aber auch, dass wir Frieden haben in schwierigen Situationen. Hast du Langmut? Bist du ein geduldiger Mensch, der ausharren kann, ertragen kann, auch schwere Situationen? Güte, bist du bereit, anderen zu helfen? Hast du ein Herz für Bedürftige? Treue, bist du treu gegenüber Gott? Bist du treu gegenüber deiner Frau, deinen Kindern? Bist du zuverlässig, ehrlich, wahrhaftig? Sanftmut, hast du deine Kraft unter Kontrolle? Bist du bereit, auch mal Unrecht zu ertragen und ohne immer gleich zurückzuschlagen? Sowohl physisch als auch verbal. Enthaltsamkeit. Hast du dich selbst und deine Begierden unter Kontrolle? Auf allen Ebenen. Sowohl sexuell als auch eben im Bereich des Konsums und so weiter. Und anhand eben dieser Fragen können wir uns immer wieder selber prüfen. Wie steht es bei mir? Habe ich noch irgendwo Mangel? Wo kann ich noch etwas tun, dass sich etwas verändert? Eine Wahrheit, die uns eben hier trösten kann, ist aber auch die Tatsache, dass Jesus uns versichert, dass er es auch ist, der in uns dabei hilft, diese Frucht zu tragen. Weil wenn wir uns all diese Fragen vor Augen führen, dann können wir sehr schnell in Depressionen fallen, weil wir denken, niemals werde ich all diesen Punkten gerecht, aber dennoch sind wir daran angehalten, danach zu streben und wir wissen, wo wir diese Hilfe eben herbekommen. Und Jesus selbst sagt in Vers 4, wie die Rebe nicht selbst von sich Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Und in Vers 5 weiter, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, wir können ohne Christus eben nichts tun. Nur mit ihm in uns und wir in ihm. Dann sind wir eben in dieser Lage, diesen Früchten eben nachzugehen. Auch hier halt euch wieder dieses Bild vor Augen, der Weinstock und die Reben. Und wenn wir dranbleiben, dann fließt auch dieser Saft durch uns. Und dann können wir eben wachsen, Früchte bringen und noch mehr wachsen. Damit es aber noch mehr Frucht bringen kann, kommen wir jetzt zum dritten Punkt, braucht es Reinigung. Der dritte Punkt eben, bleibe und werde gereinigt. Ja, bleibe in Christus und du wirst gereinigt, dass du eben noch mehr Frucht bringst. Und diese Reinigung ist eben dieser zweite wichtige Aspekt, den Jesus hier anführt. Ja, Jesus, er spricht ja zu den wahren Jüngern und wir erkennen auch hier nochmal einen ganz klaren Unterschied zu Johannes Kapitel 13, wo Judas noch mit dabei war. Da hat er gesagt im Zuge der Fußwaschung, ihr seid schon rein, aber nicht alle. Und hier an dieser Stelle gibt es kein Aber mehr. Seine Jünger, die Verbliebenen, sind schon rein und wir lesen auch warum, um des Wortes willen. Also wir sehen hier, Jesus, er erklärt seine Jünger für rein. Und es ist eben diese Reinigung, die durch das Wort Gottes stattfindet und das eben ein für alle Mal er uns reinwäscht durch unsere Wiedergeburt. Und es ist eben allein das Wort Gottes, das uns überführt und uns dazu bringt, uns zu befreien von unserer Schuld. Und es ist auch das Wort Gottes, das uns reinigt, und zwar täglich, wenn wir darin forschen und lesen, in unseren Gedanken, in unserem Handeln, in unserem Alltag. Und es zeigt uns auch auf, wie wir unser Verhalten von allen Unreinheiten eben befreien können. Und Jesus selbst ist eben dieses Wort, dieses fleischgewordene Wort, das lebendig ist und wirksam uns von allen Übertretungen zu überführen und unsere Beziehung mit Gott wiederherstellt. Wenn wir uns nochmal dieses Bild, das Jesus uns vor Augen führt, vor Augen führen, dann haben wir eben einen Weinstock vor Augen und dann noch diesen Weingärtner, der sich die Reben anschaut, hindurchgeht, prüft und dann mit einem scharfen Messer eben das wegschneidet, was nicht da sein soll. Er schneidet eben alles Unnötige weg, damit sie noch mehr Frucht bringen kann. Ich weiß nicht, wie weit ihr da unterwegs seid im Weinbau. Vielleicht Horst, hast du was in deinem Garten, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dieser Weinstock, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, das braucht auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Und zwar von Januar bis März findet der erste Schnitt statt, wo eben altes Triebholz weggeschnitten wird. Überflüssige Triebe und Ruten werden abgeschnitten. Und es wird so weit angekürzt, dass nur noch ganz wenige Knospen übrig bleiben, aus denen neue Reben hervorgehen oder Früchte eben hervorgehen sollen. Und dann kommt der Sommer, da wird auch nochmal eine Hand angelegt, damit die Trauben eben viel Licht bekommen und das Wachstum eben noch mehr gefördert wird. Und auch hier werden eben unfruchtbare Triebe etc. alles abgeschnitten, immer mit dem Ziel, dass noch mehr Frucht entsteht. Und wir sehen also, diese Pflanze, die Weinrebe, bekommt sehr viel Pflege. Und auch hier in unserem Bild sehen wir eben, dass der Vater, also Gott, diese Pflege uns zuwenden möchte. Er will uns reinigen. Und es ist eben sein Akt der Fürsorge für uns. Und all das geschieht durch das Wort Gottes. Es ist das Wort, das uns eben reinigt. Denn nur wenn wir eben das Wort Gottes eben erkennen, lernen wir, was es heißt, eben auch Gott zu lieben. Dann erkennen wir, was es heißt, auch unsere Prioritäten in unserem Leben richtig zu setzen. Und dann schneidet er eben alles unnötig weg, was dir deine Kraft raubt und dich daran hindert, eben dich noch mehr für Gottes Reich einzusetzen. Und das ist es, was auch Jesus für uns tut, durch sein Wort. Und ich möchte dich eben heute Morgen auch ganz neu eben dazu ermutigen, wirklich beständig im Wort Gottes zu lesen, auch wenn es uns schwerfällt, dass wir darin forschen, lesen und Gott uns immer größer wird. Und wenn wir uns mal die Bibel vor Augen führen, dann sehen wir eben, wie Gott uns hier eben ja reinigen möchte. Ich möchte jetzt einmal hier mal einen kurzen Umschlag machen, von Anfang bis zum Ende, wie Gott uns hier eben in seinen Texten begegnet. Schlagen wir 1. Mose 1 auf, dann erkennen wir am Anfang der Schrift diesen allmächtigen Gott, der spricht und es ist da. Der die Schöpfung und den Himmel und die Erde alles geschaffen hat, was wir sehen. Und unser Herz lernt, wie anbetungswürdig dieser Gott ist, der alles Leben in der Hand hält. Und dann schneidet er vielleicht auch deine Zweifel weg, die vielleicht im Zuge deiner Schullaufbahn kommen, aufgrund der Evolutionstheorie, wo uns eindoktriniert wird, die Erde ist schon Millionen von Jahren alt, aber wir sehen hier, wie Gott sagt, ich habe die Welt in 6 Tagen erschaffen. Und dann wollen wir festhalten daran und sehen eben, dass Gott anbetungswürdig ist. Dann sehen wir weiter in den Büchern Mose und sehen und lernen, wie heilig Gott ist, wie sehr er Sünde hasst. Und das Wort wird auch hier wirksam an uns. Und er setzt wieder mit seinem Messer an und schneidet wieder bei uns weg, damit wir noch ein tieferes Verständnis von Sünde bekommen. Und wir lernen eben, Gott zu fürchten und nicht nur oberflächlich zu glauben, sondern auch ehrfürchtig. Und er schneidet dich dann von Aspekten in deinem Leben frei, wo du vielleicht auch in deinem Leben Sünde toleriert hast. Wir lesen weiter, wie Gott dann sein Volk bewahrt hat, wie er seine Geschichte lenkt, Könige einsetzt, Könige absetzt, Mächte gebraucht, um seinen Weg durchzuführen, wie er eben dieser souveräne Gott ist und er auch immer wieder den Messias verheißt. Dann kommen die Propheten und wir entdecken immer wieder, Gott ist am Werk und er hält seine Verheißungen. Und dieses Wort, weil wir eben einen Gott haben, der seine Versprechen hält, das bewirkt dann vielleicht in dir Freude, Hoffnung und Zuversicht, weil er vielleicht auch deine Traurigkeit wegschneidet, wenn du in die Welt siehst, was hier alles geschieht. Und du vielleicht auch glaubst, wenn Gott wirklich der allmächtige Gott ist, dann muss er doch hier auch eingreifen. Und dann werden auch hier deine Zweifel weg, weil du siehst, wie er sich durch die Geschichte immer wieder offenbart hat, dass er immer noch am Lenken und Wirken ist. Dann kommst du zu den Psalmen, dann erkennst du etwas ganz Persönliches, wie Gott eben dein persönlicher Seelsorger werden möchte. Er spricht in deine Angst, in deine Nöte, deine Schuld und deine Freude. Und das verändert dich dann, weil du eben auch lernst, sanftmütig zu sein, Empathie für andere zu haben. Und er schneidet hier dann deine Gleichgültigkeit weg gegenüber seinem Wesen, seinem Wirken, seinem Wort und vor allem gegenüber deinen Mitmenschen. Und dann kommen wir zu den Evangelien und wir sehen, so sehr hat Gott die Welt geliebt und schauen auf Jesus und erkennen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und weil du diese Liebe siehst, gerade heute am Palmsonntag im Hinblick auf Karfreitag, dann wächst auch in dir diese Liebe, weil du weißt, was er für dich getan hat. Und dann wächst in dir diese Liebe eben nicht nur aus Pflicht, sondern eben aus der Begegnung mit Christus. Und er schneidet von dir weg deinen Egoismus, deine Selbstzentriertheit, deine Werksgerechtigkeit und du erkennst, dass eben alles nur aus Gnade von Jesus Christus gewirkt ist. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte, wie Gott eben sein Werk vorantreibt mit den Jüngern, zu denen Jesus hier spricht. Und wir sehen eben, wie ganz gewöhnliche Menschen sich für sein Reich einsetzen. Und dann fragst du auch dich hier und du wirst überführt und fragst dich, ja, wofür lebe ich? Wofür setze ich mich ein? Wo liegen meine Prioritäten? Und dann schneidet er bei dir alles weg, was dich daran hindert, dich für sein Reich einzusetzen, damit du diesem Vorbild der Apostel eben nachstreben möchtest. Und dann wird auch dein Glaube fest, weil du siehst, wenn es nur eine Geschichte wäre, dann wäre niemand bereit, sein Leben dahin zu gehen für diese Geschichte. Sondern sie wissen, woran sie glauben und stehen fest. Und so darfst auch du dann feststehen. Und dann kommen wir zu den Briefen, besonders die Pastoralbriefe, die uns mitten in unserem Alltag abholen. Die uns fragen, wie lieben wir unsere Frauen? Wie erziehen wir unsere Kinder? Wie liebst du die Gemeinde? Wie bleiben wir treu? Wie harren wir aus in der Verfolgung? Und hier schneidet uns das Wort wieder zurecht, damit wir eben unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Damit wir sie nicht schlecht behandeln und auch nicht für selbstverständlich erachten. Damit wir unsere Kinder in Liebe erziehen und uns treu für die Gemeinde einsetzen und auch ausharren in schwierigen Zeiten. Und auch hier schneidet er wieder deinen Egoismus weg, deinen Stolz, dass du eben im Mittelpunkt stehen möchtest. Gottes Wort wird eben hier nochmal ganz konkret alltagstauglich und verändert dein Herz. Und dann kommen wir zur Offenbarung, wo nochmal Gottes Heiligkeit zu uns groß gemacht wird. Nochmal die Ehrfurcht, aber auch die Freude über das, was kommen wird. Und Gott schneidet dann dein Herz zurecht, vielleicht das noch zu sehr an Dingen auf dieser Erde hängt. So wirkt eben Gottes Wort und so ist Gott dieser Weingärtner, der uns eben liebt und uns nachgeht. Eben nicht nur oberflächlich, sondern dass wir unsere Herzen verändern. Und der Autor des Hebräerbriefes, der macht es eben in diesem weit bekannten Vers nochmal ganz deutlich, wo es heißt in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markus und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Haben wir es gehört? Dieses Wort ist ein Beurteiler deiner Gedanken und der Überlegungen deines Herzens. Und so reinigt uns eben Gott durch sein Wort. Und nur durch das Studieren von seinem Wort lernen wir eben ihn immer mehr kennen. Und das immer wiederkehrende Lesen hilft uns eben dabei auch, in Christus zu bleiben. Damit eben sein lebensbringender Saft immer weiter durch uns hindurchströmt, damit wir eben noch mehr Frucht bringen. Und genau an dieser Stelle fügt eben Jesus noch etwas Entscheidendes hinzu, in Vers 7, wo er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und wir sehen hier, Jesus trennt das Gebet und das Wort eben nicht. Und er trennt auch das Gebet nicht von dem in Christus bleiben. Und wir sehen eben auch, dass ein gereinigtes Herz auch anders betet. Ein vom Wort geprägtes Herz betet anders. Denn das Wort Gottes, das in uns bleibt, das verändert unser Denken, unsere Wünsche, unsere Ziele. Und dann plötzlich beten wir nicht mehr, dass es um uns geht, um unsere Ehre, um unseren Komfort, um unsere Agenda, unsere Ziele, sondern wir beten eben, wie auch im Vater unser, um den Willen Gottes, um eben Frucht und alles mit dem Ziel eben zur Verherrlichung des Vaters. Und genau das sind dann auch die Gebete, die Gott erhört. Und wir sehen eben, alles soll dazu dienen, ihn zu verherrlichen. Und da kommen wir eben zum letzten Punkt, bleibe, damit Gott verherrlicht wird. Und im Vers 8 in unserem Text heißt es, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Alles dient zur Verherrlichung Gottes. Und alles, was wir eben jetzt hier über dieses Bleiben, über die Früchte, über die Reinigung und Heiligung gesprochen haben, läuft eben auf diesen Punkt zusammen, dass Gott verherrlicht wird. Was war die Absicht, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat? Natürlich zum einen sein Volk zu befreien, er hat die Not gesehen, diese Sklaverei, dieses Unrecht, das ihnen angetan wurde. Aber wir lesen auch in 2. Mose 5, Vers 1, wo es heißt, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Also auch diese Befreiung hatte ein Ziel, die Anbetung Gottes, die Verherrlichung Gottes. Und er ist es, der verherrlicht werden möchte. Und der einzige Weg, wie wir das eben heute tun können, ist eben durch unsere Früchte. Und wir sehen auch in dem Neuen Testament immer wieder, dass wir eben dazu da sind, um Gott Frucht zu bringen. Römer Kapitel 7, Vers 4, da heißt es, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib Jesus Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, mit dem Ziel, damit wir Gott Frucht bringen. Kolosser 1, Vers 10, damit wir würdig wandeln, des Herrn zu allem Wohlgefallen und Frucht bringt, in jedem guten Werk und wachsen in der Erkenntnis. Und in Philipper 1, Vers 11, hier betet Paulus für die Philipper und schreibt hier, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Immer wieder. Alles zu seiner Verherrlichung, zu seinem Lobpreis. Und wir sind es ihm auch schuldig. Wenn wir uns unsere Rolle hier auf der Erde nochmal ganz bewusst werden, dass es eben nicht um uns geht, sondern allein um unseren Herrn und Gott. Und wenn wir eben davon sprechen, dass wir Frucht bringen sollen, dass Gott verherrlicht wird, dass unser Leben etwas sichtbar machen sollen, dann dürfen wir niemals denken, ja, Jesus ist jetzt zwar der Weinstock, aber jetzt bin ich dran, jetzt muss ich liefern, sondern nein, alles geht immer zuerst von Gott aus. Nicht du bist der Ursprung der Frucht, nicht deine Anstrengung, nicht dein Einsatz, sondern eben Christus in dir. Nochmal dieses Bild von der Weinrebe, dieses Dranbleiben, in ihm bleiben und er in uns. Und es tröstet uns auch, dass wir wissen, es hängt nicht allein von uns ab. In Philipper 2, Vers 13, da heißt es eben nicht, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn jetzt seid ihr dran und euer Handeln nach der Bekehrung muss jetzt für eure Heiligung sorgen, sodass ihr aus euch Früchte für Gott bringt, sondern sie sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wohlgefallen. Sie sagt nicht, erfüllt mit der Furcht eurer Anstrengung, sondern erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Philipper 1, Vers 11. Ja, Christus ist es, der die Frucht wirkt und Gott bekommt die Ehre. Und wir bleiben eben abhängig von ihm. Und hier ist eben eine große Gefahr auch für uns alle, auch für uns gläubige Christen, wenn wir uns eben nicht ständig oder immer wieder dieses Evangelium vor Augen führen. Wenn wir uns immer nicht selber das Evangelium predigen, dann rutschen wir eben sehr schnell rein in diese Werksgerechtigkeit, dass wir denken, nur dadurch erreiche ich meine Annahme bei Gott. Und ich klaue hier eine Aussage von Alistair Begg bei seiner Predigt. Und er hat hier sinngemäß gesagt, wenn du heute Nacht sterben würdest und Gott würde dich fragen, warum soll ich dich in mein Reich lassen? Und du fängst an zu antworten mit Ich setzen, weil du sagst, weil ich geglaubt habe, weil ich mich eingesetzt habe, weil ich treu war, dann bist du von Anfang an falsch abgebogen. Denken wir an den Schächer am Kreuz. Er war auf keiner Bibelschule. Wir lesen nicht davon, dass er getauft wurde. Er hat keine Zeit gehabt, Werke zu vollbringen. Er hatte keine Fruchtliste aufzeigen können. Und dennoch ist er im Paradies. Und warum? Nicht wegen ihm, sondern wegen Christus. Wegen dem Mann am Kreuz, wegen dem Mann in der Mitte am Kreuz. Und die einzige Antwort ist eben nicht in der ersten Person, sondern eben in der dritten. Weil der Mann am mittleren Kreuz gesagt hat, dass ich kommen darf. Und genau das, dieses Evangelium bewahrt uns eben vor zwei Extremen. Dass wir eben in Verzweiflung geraten, dass wir sehen, boah, ich schaffe es nicht, ich kann dem nicht gerecht werden, aber ich muss doch, ich will doch und so weiter. Ich bringe nicht genug Frucht, Gott kann mich nicht lieben. Und bewahrt uns auch vor dem zweiten Extrem, dass wir anfangen, stolz zu werden, dass wir sagen, ja, schau mal, wie ich mich einsetze, wie ich mich voranbringe. Also, Gott, du siehst meine Liste, oder? Und genau davor hilft uns dieses Kreuz eben. Alles beides, diese Verzweiflung als auch dein Stolz, beides wird am Kreuz zunichte gemacht. Und in dem bekannten Lied vor Gottes Thron, da heißt es, weil der sündlose Retter starb, ist meine sündige Seele frei. Gott ist zufrieden, auf ihn zu schauen und mir zu vergeben. Das ist das Evangelium. Und aus diesem Evangelium wächst eben diese echte Frucht. Und wir bringen Frucht, nicht um gerettet zu werden, sondern wir bringen Frucht, weil wir gerettet sind. Und wir bringen Frucht nicht, damit du im Mittelpunkt stehst, sondern wir bringen Frucht, damit Christus gesehen wird. Nicht meine Ehre, sondern Gottes Ehre. Ich komme zum Schluss und möchte mal aufzeigen, wir haben gesehen, dass Jesus Christus eben dieser wahre Weinstock ist. Er ist derjenige, der die Quelle des Lebens ist, der den Saft des Lebens enthält. Und er der Weinstock ist, der Gott Frucht bringt, die ihm gefällt. Und wir haben gesehen, was das Kennzeichen echter Nachfolger echte Nachfolge Christi ist, nämlich, dass sie Früchte bringen. Dass es eben nicht nur um ein Bekenntnis allein geht, nicht deine Nähe zu christlichen Dingen oder christlichen Institutionen, nicht dein äußerer Schein. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und er war ernst und hat auch gesagt, wo keine Frucht ist, da ist auch kein echtes Leben. Und diese Worte sind keine Drohung für einen wahren Gläubigen, sondern eine Einladung zu einer ehrlichen Selbstprüfung. Und wir haben uns diese Früchte eben vor Augen geführt und nach denen wir eben streben sollen. Außerdem haben wir gesehen, dass Gott seine Reben reinigt, damit sie viel Frucht bringen und sogar noch mehr Frucht bringen. Und dass der Vater der Weingärtner ist und er keine Fehler macht und er weiß, was er tut. Und das wichtigste Werkzeug ist, wie er es eben tut, ist sein Wort. Und die ganze Bibel hindurch sehen wir, wie Gott Zweifel wegschneidet, Sünde offenlegt, falsche Prioritäten korrigiert und Herzen weich macht und Liebe, Freude, Frieden und Treue wachsen lässt. Und nochmal zum Schluss eine Veranschaulichung, wenn es darum geht, etwas wegzuschneiden. In dem Film Pearl Harbor, ich weiß, ihr habt ihn nicht gesehen, gibt es eine Szene am Schluss, wo jetzt die Amerikaner quasi zum Gegenschlag ausholen möchten. Und sie haben ihre Bomber, die eigentlich nicht dazu gebaut wurden, von Flugzeugträgern abzuheben. Und so mussten auch hier die Schutzrüstung runtergefahren werden, es mussten die Kanonen weggenommen werden, sodass diese überhaupt in der Lage sind, aus diesem Flugzeugträger zu starten, damit sie nicht zu schwer sind. Und so ist es auch mit uns, ja, dass Gott uns all den Ballast wegnehmen möchte, dass er uns alles, was unnötig ist, abschneidet. Auch wenn wir es vielleicht für uns für wichtig erachten, so wissen wir, dass Gott doch weiter sieht und mehr sieht und weiß, was wir brauchen. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass die Früchte eben nur durch unser Bleiben in Christus kommen, damit er in uns wirkt und nicht wir selbst. Und er allein ist es, der aus den toten Ästen, die wir sind, die nichts, zu nichts zu gebrauchen sind, den Saft des Lebens fließen lässt, damit wir eben ihm Frucht bringen und unser Ziel erreichen und Gott verherrlichen. Dass Gott von uns vielleicht auch sagen kann, wir sind des Weingärtners beste Reben. Amen.